Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich war im selben Zug wie Ihre Frau und Tochter. Ich finde, dass Sie eins wissen sollten. Es war kein Unfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kronzeuge bei einem Unglück umkommt, ist 1 zu 234.287.121. Findet für mich bitte alles über die Rocker-Gang Riders of Justice raus.
Wieder mal ein origineller Film aus Dänemark und wieder mal mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, muss man eigentlich kaum sagen. Auf jeden Fall sichert dieser Star auch diesen Film große Aufmerksamkeit. Wir werden darüber reden. Wir haben aber auch viele andere sehenswerte Filme hier im Angebot. Die Schachnovelle, großer Favorit, neben Fabian für den Deutschen Filmpreis. Da habe ich mit Philipp Stölze gesprochen beim Schönen Mittwoch, wo wir den Film ja gezeigt haben. Es gibt weitere Empfehlungen. Lohnt sich unbedingt dran zu bleiben. 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen neuen dänischen Film, Helden der Wahrscheinlichkeit. Und das ist der Film des Regisseurs, der mit Adams Äpfel richtig berühmt geworden ist, Anders Thomas Jensen. Jetzt ein Film über die Suche nach Gerechtigkeit. Da geht es um 4 mehr oder weniger gestörte Männer in diesem Film mit wunderbaren Schauspielern. Eine Art Wundertüte ist das. Mads Mikkelsen ist dabei oder Nikolai Likas. Wir werden auch gleich versuchen, die Handlung zu beschreiben. Das geht relativ gut, aber damit ist noch nichts gesagt über die ganz eigenwillige Machart des Films. Ein Genremix aus Tragikomödie oder gewalttätige Melodramen, wenn man das so ausdrücken kann. Und damit erstmal hallo, Jörg Taschmann, grüß dich.
Ja, ich grüße dich, Knut.
Du hast dich ja mit den beiden unterhalten, also mit dem Regisseur und mit dem Schauspieler Mads Mikkelsen während des Lockdowns, also so eine Fernschaltung ganz offensichtlich. Bevor wir darüber reden, versuch doch erstmal kurz den Inhalt des Films zu beschreiben.
Ja, es beginnt wirklich dramatisch und auch sehr tragisch, weil es gibt einen Bombenattentat in der U-Bahn in Kopenhagen, nehme ich mal an, zumindest in einer dänischen Großstadt. Und dabei stirbt eine Frau und ihr Mann, der Berufssoldat Markus, gespielt von Mads Mikkelsen, muss jetzt zurück nach Dänemark, weil die haben eine gemeinsame Tochter, die dieses Attentat überlebt hat. Nun muss er plötzlich Vater spielen, was er nicht gut kann. Und dann spült er erstmal seine Trauer mit Alkohol herunter und plötzlich stehen 3 seltsame Männer vor seiner Tür. Otto, gespielt von Nikolai Likas, ein bärtiger Mathematiker. Sein Kumpel Lennart, ein Statistiker, der Wahrscheinlichkeiten berechnet und über 25 Therapien hinter sich hat. Und dann haben sie auch noch im Schlepptau den Hacker Emmentaler, ein bisschen übergewichtiger, hypersensibler Einzelgänger, der sich nichts sagen lassen will. Und als Markus dann hört, dass da irgendwie eine Biker-Gang dahinter steht, eine Rechtsradikale, versucht er nur noch wie ein Soldat mit Gewalt zu reagieren. Und Mads Mikkelsen hat im Interview das ganz schön beschrieben, dass das ein Mann ist, der nach Logik sucht, wo es keine Logik gibt und dass er mit Werkzeugen kämpft, eben mit Waffen, die er beherrscht, obwohl diese Werkzeuge in diesem Fall vielleicht die falschen Werkzeuge sind. Hören wir mal rein.
Well, pretty much what we see on the screen, like a man who's trying to find logic where there is no logic, he tries to use the tools and the language he has to solve his problem, but the problem might be unsolvable with those tools, right?
Jürgen, ist der Film aber nicht nur einfach eine Rachegeschichte, sondern er zeigt ja ganz unterschiedliche, harte, verletzliche Männer. Was macht jetzt hier auch das Können des Drehbuchautors Anders Thomas Jensen aus, der sein eigenes Drehbuch hier verfilmt hat?
Ja, also was er wirklich gut kann, finde ich, er laviert zwischen Tragik, schwarzem Humor und auch jeder Menge politischer Unkorrektheit, weil die schlagen dann erstmal zu und das hat auch seine Konsequenzen. Ob das immer gerecht ist, wird sich noch herausstellen. Und dann daneben wird auch so eine schöne Vater-Tochter-Beziehung erzählt, weil diese fast erwachsene Tochter Mathilde, die mag 16, 17 sein, ist die einzige wichtige Frauenfigur im Film. Und bei aller Sehnsucht, dass ihr der Vater irgendwie Halt gibt, ist sie viel reifer und viel vernünftiger als diese ganzen großen Jungs, die mit Maschinengewehren rumhantieren. Und so gibt es im Film dann auch immer diesen Stimmungswechsel zwischen deftiger, durchgeknallter Action, manchmal leisen, manchmal lauten Humor, aber auch Melancholie und Trauer. Und Anders Thomas Jensen sagt dazu, ich mag einfach dieses Vermischen von Filmgenres. Das findet man in all meinen Filmen. Das ist ja eine sehr tragische Geschichte über Menschen, die wirklich etwas Tragisches durchgemacht haben. Aber das muss auch Aspekte einer Komödie aufweisen. Ich habe ja viele Melodramen für Susanne Bier geschrieben, aber noch nie bei einem Melodrama Regie geführt. Und nun wollte ich versuchen, das mit meiner Art verrückte Komödien zu drehen, zu vermischen.
Jetzt ist das Jörg ja auch ein Ensemble-Film, also nicht nur Mads Mikkelsen, sondern noch andere wunderbare Schauspieler sind da, wir haben ja schon welche genannt. Was macht jetzt das Zusammenspiel dieses Ensembles aus?
Also ich finde, der Film funktioniert, weil er einen tollen Dialogwitz hat, aber auch so eine absurde Situationskomik. Denn warum sollen jetzt vier Männer um die 50, die nur wenig gemeinsam haben, plötzlich eine schwer bewaffnete rechtsradikale Biker-Gang bekämpfen? Aber man spürt diese Lust am Spiel und auch wie eingespielt die Darsteller sind. Die haben ja schon mehrere Male mit dem Regisseur gearbeitet, wie Mads Mikkelsen, und er bringt diese Zusammenarbeit hier ganz schön auf den Punkt.
Thomas
traut sich jetzt einfach in seinen Drehbüchern etwas weiterzugehen. Er weiß, wir Schauspieler unterstützen ihn in dieser Richtung und dadurch hält er sich nicht mehr zurück. Es ist sehr erfrischend, dass wir uns gegenseitig antreiben. Gleichzeitig sind wir vertraut miteinander und haben keine Angst mehr, uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Wir sind sehr ehrlich und nehmen uns nichts mehr übel. Einer sagt dann, nein, das funktioniert so nicht, lass uns etwas anderes ausprobieren. Und er bekommt als Antwort, okay, dann machen wir das jetzt einfach etwas anders.
Mads Mikkelsen, einer der Hauptdarsteller des neuen Films von Anders Thomas Jensen, Helden der Wahrscheinlichkeit, jetzt bei uns im Kino zu sehen. In Dänemark übrigens schon ein riesen Hit. Mal sehen, ob der Film bei uns ähnlich gut läuft wie Adams Äpfel, der auch Kultstatus dann in den deutschen Kinos hatte. Jörg Taschmann war das, dir ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über Helden der Wahrscheinlichkeit.
Sehr gerne. Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Die Regisseure Karin Kapper und Dirk Tschuschis, die ja zusammen schon viele bemerkenswerte Dokumentarfilme gemacht haben, zeichnen in ihrem neuen Film Walter Kaufmann, Welch ein Leben, ein beeindruckendes Künstlerporträt. Der Mann, den sie da schildern, hat das ganze Jahrhundert erlebt und er ist Zeitzeuge, er ist selbst aber auch ein Agierender. Dieser Film schildert das Leben des deutsch-jüdischen Schriftstellers Walter Kaufmann, der in Berlin geboren wurde und dessen Lebensstation wir in diesem Film sehr genau nachvollziehen können. Und ich grüße jetzt einen der beiden Schöpfer dieses Films, nämlich Dirk Tschuschis. Grüß dich erstmal. Hallo Dirk.
Ja, hallo Knut. Ich grüße dich auch.
Mir war der Mann durchaus ein Begriff als DDR-Bürger und Lesender, denn er hat sehr viele Romane geschrieben, Erzählungen, vor allem aber Reisereportagen. Also man wusste, er war ein Weltreisender in der DDR. Das hat ihn auch natürlich zu einem sehr besonderen Autor gemacht, weil er auch reisen durfte. Aber wir können das auch gleich erklären. Aber sagt uns doch erstmal bitte, wodurch war für euch eine Faszination dafür, diese ja doch vor allem auch DDR-Biografie? Also was hat euch mit diesem Mann verbunden?
Ja, eine verrückte Geschichte. Also Karin Kapper und ich, wir leben seit 1985 in Berlin, kommen aber aus dem Westen dieser Republik. Mhm. Und für uns war Walter Kaufmann tatsächlich kein Begriff. Ja, im Gegensatz zu den Menschen in der DDR. Walter Kaufmann hatte Auflagen, da kann man nur von träumen, weit über 100.000. Aber tatsächlich für uns, die erste Begegnung war circa 2000. Da war für uns Filmemacher Walter Kaufmann eigentlich nur ein Filmkritiker, der zu unseren Premieren kam, unsere Filme in seiner bestechend knappen Form rezensierte. Und dann erst 2-3 Jahre später entdeckten wir sein literarisches Werk und waren sofort Feuer und Flamme, lasen seine Bücher und haben dann auch die persönliche Begegnung mit ihm gesucht. Es entwickelte sich eine intensive Beziehung zu ihm und eigentlich ist diese Filmidee schon älteren Datums. Mhm. Wir haben wirklich über Jahre versucht, Fördermittel für diesen Film zu bekommen. Denn das war klar, wir wollten und haben dann ja auch letztendlich mit diesem Film die Welt bereist, Walter Kaufmanns Stationen nachzugehen in aller Welt. Und es war klar, dafür braucht man doch einige finanzielle Mittel. Mhm. Und das gelang uns erst jetzt sehr spät.
Zum Glück noch rechtzeitig. Ihr konntet ihn also befragen. Er ist natürlich im Zentrum dieses Films und wir können, wie gesagt, diese Lebensstationen ablaufen mit ihm gemeinsam nochmal erfahren. Also geboren im Scheunenviertel in Berlin, dann Emigration nach Australien, Reisen nach Japan, Israel, das Leben in der DDR, in den USA. Er war ja im Grunde genommen auch als Journalist, das war ja auch fast überall dabei, wo es brannte auf dieser Welt. Ob jetzt in Japan oder in der Bürgerrechtsbewegung in den USA, seine Reportage über Angela Davis. Was meinst du, warum hatte er dieses genaue Gespür für den Zeitgeist, warum war er immer dabei, wenn es wirklich wichtig war?
Ja, das mag geschuldet sein, auch seiner unglaublichen Neugier und auch, man muss es sagen, Rastlosigkeit. Mhm. Er war ja auch ein passionierter Seemann.
Ja.
Er kam ja über wirklich mit einer verrückten Geschichte nach Australien. Wirklich seine wache Neugier und eben natürlich der Hintergrund, seine Eltern Johanna und Sally Martin Kaufmann sind ja auf furchtbarste Weise in Auschwitz umgekommen. Er ist ein Holocaust-Überlebender und ich denke, das hat ihm Zeit seines Lebens auch ja diesen Trieb gegeben, in die Welt aufzubrechen, die Welt zu sehen, die Welt auch zu genießen. Und er hat dann das wirklich vermocht, seine Erfahrungen, denke ich, unglaublich präzise und packend und auch spannend dann seinen Lesern zu vermitteln.
Ich finde in eurem Film ist besonders interessant seine Reflexion dann über die DDR, wo er ein anerkannter Autor war, wo er auch reisen konnte, dank dieses australischen Passes. Aber auf der anderen Seite auch sehr interessant, wenn er sagt, mein Judentum ist mir erst in Deutschland wieder wichtig geworden. Als ich zurückkehrte aus dem Exil, habe ich für mich selber erstmal entdeckt, dass ich Jude bin, Jude in der DDR. Das ist schon auch ein wichtiges Thema in eurem Film.
Ja, also das ist auch für uns immer noch ein sehr bewegender Moment, wenn er auch am Schluss des Films sagt, ja, hier in Deutschland, da habe ich mich wieder zu meinem Jüdischsein bekannt. Denn hier waren die Täter. Und hier wollte ich ganz klar ein Zeichen setzen, dass ich da bin und auch als Jude in diesem Land lebe. Das hat er wirklich ganz, ganz, ganz stark hervorgehoben. Spricht ja auch die Tatsache dafür, dass er war ja mit der auch in der DDR sehr bekannten Schauspielerin Angela Brunner verheiratet. Mhm. Und da sind ja auch zwei Töchter geboren, die Schauspielerin Deborah Kaufmann und die Fotografin Rebecca Kaufmann. Angela Brunner und Walter Kaufmann haben ihren Töchtern ja ganz klar distinkt jüdische Namen gegeben.
Mhm. Du hast schon angesprochen, es ist ja ein sehr optimistischer Film, trotz seiner Ängste, auch gerade zum Ende seines Lebens hin, die furchtbaren Morde in Hanau, die Morde in Halle, also all diese Dinge hat er sehr bewusst noch wahrgenommen und die haben ihn auch erschüttert als Mahnzeichen jetzt wiederum. Er ist auch ein großer Mahner, aber was ich auch so interessant finde, er hat offenbar immer seinen Optimismus bewahrt und seinen Lebensmut. Auch bei all den Schicksalsschlägen, von denen ihr sprecht, bei diesen unglaublichen Lebenswandlungen, ist er doch immer innerlich ein starker, optimistischer Mensch geblieben?
Im Grunde genommen ist das verblüffend. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Kraft, ja auch eine Energie. Wir durften und viele andere auch in seiner Familie und in seinem Freundeskreis, den Großen, ja immer wieder eigentlich diese Lebenskraft und diesen Lebensmut miterleben und bewundern. Seine Geburtstagsfeiern, die waren legendär. Mhm. Ja, eine große Lebenslust. Ich glaube, das hat er sich einfach bewahrt, vielleicht auch wegen all der Schrecken, die ihm das Leben auch sozusagen mitgegeben hat.
Und ich muss es nochmal ganz klar sagen, dieser Film, Walter Kaufmann, Welch ein Leben, ist ein wunderbares Denkmal für diesen aufrechten Mann, der im April 2021 im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Also ein schöneres Denkmal kann es eigentlich nicht geben. Und wie schön ist es, dass ihr diesen Film noch mit ihm machen konntet. Denn es ist eine gemeinsame Arbeit, ein gemeinsames Besichtigen dieses großen Lebensweges von Walter Kaufmann. Der Film wird seine Premiere am Dienstag erleben, um 19.30 Uhr in Babylon. Da wird auch Gregor Gysi hinkommen, der ihn ja auch gut kannte. Also da kann man auch mit ihm dann über Walter Kaufmann reden. Es gibt auch noch einige Karten. Dann ab Donnerstag läuft er ganz regulär im Kino. In mehreren Kinos ist er zu sehen. Am Donnerstag in den Eva-Lichtspielen werdet ihr bei der Vorführung auch beide dabei sein. Am Freitag im Kino in der Brotfabrik ebenfalls. Und nächste Woche dann läuft er auch im Thalia hier in Potsdam-Babelsberg. Am 8. Oktober werdet ihr dann selbst auch wieder dabei sein. Also da kann man auch mit euch reden über eure Begegnung mit Walter Kaufmann. Ein Film von Karin Kapper und Dirk Tuschies, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Danke, Dirk.
Ja, ich bedanke mich auch und ich kann den Hörern nur mitteilen, den Film sehen und auch Walter Kaufmann als Schriftsteller vielleicht wieder entdecken.
Radio 1, 2 vormittags, das Filmmagazin. Mir war ja gar nicht so klar, dass es im Prinzip bald soweit ist. Im nächsten Jahr soll der Atomausstieg in Deutschland vollzogen sein. 17 Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Das klingt erstmal alles so ganz einfach und denkt man sich, klar, wird abgeschaltet und dann wird abgebaut. Was das wirklich bedeutet, was für Folgen das hat, welche Prozesse da ablaufen, wie komplex und kompliziert der gesamte Prozess dann letztlich doch ist, habe ich jetzt erfahren in einem sehr gut gemachten, übrigens auch visuell sehr sehenswerten Film, der heißt etwas provozierend Atomkraft Forever, also genau das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe, nämlich Abschalten von Atomkraftwerken, ein Film von Carsten Rau, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Guten Morgen aus Hamburg.
Carsten, du hast dir wirklich viel Mühe gemacht für diesen Film. Du bist in Greifswald dabei, wo abgebaut wird und allein die Zahlen sind da irgendwie schwindelerregend. 600.000 Tonnen allein an Schutt müssen da abgebaut werden. Was dann die Endlagerung betrifft, ist das nochmal ein eigenes Thema in deinem Film. Du warst aber auch an anderen Orten in Frankreich, wo man mit Atomkraft ganz anders umgeht, wo man anders darüber denkt. Was war für dich so der Auslöser für diese große Reise, die du ja angetreten hast, mit großem Aufwand und mit großer Geduld?
Na, zum einen gab es 2011 die Hoffnung, dass wenn der viertgrößte Industriestaat der Welt aus der Kernenergie aussteigt, dass es so eine Art Blaupause für andere Atomstaaten in Europa sein könnte. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ich wollte zum einen diese Menschen kennenlernen, die noch immer an dem für mich gescheiterten Menschheitstraum Atomenergie festhalten, mit entsprechenden Konsequenzen für die nukleare Zukunft Europas. Das war das eine. Das zweite war, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was für absurde Dimensionen es hat, ein Kernkraftwerk zu dekontaminieren und zurückzubauen. Diese 600.000 Tonnen sind ja die gesamte umgebende Gebäudestruktur samt der Technik eines Kernkraftwerks, die kontaminiert ist, die dekontaminiert werden muss. Das geht in Greifswald, die sind am weitesten seit 95. Die wollen mit dem Dekontaminieren des Kraftwerks 2028 fertig sein, bis der letzte Schrott von da verschwunden ist. In dem Endlager wird es 2080 sein.
Jetzt hast du eben schon, dann lass uns dabei bleiben, die Befürworter auch angesprochen. Das finde ich auch richtig in deinem Film, dass sie zu Wort kommen und dass man da auch durchaus deren Argumente dann auch ernst nimmt. Da gibt es zum Beispiel so einen jungen Mann, das hat mich dann schon auch etwas verblüfft, so ein junger, hipper Physiker ist das aus Frankreich, der sich auch etwas lustig macht über Deutschland und sagt, also was sie da machen werden, es wird teurer sein als die Wiedervereinigung. Also du hast diese Stimmen ganz bewusst auch mit hineingenommen. Es ist ein Dialog für mich in diesem Film, wo man die einzelnen Argumente auch abwägen kann.
Wenn man einem überwiegend deutschsprachigen Publikum begreiflich machen will, dass die Kernenergie zum Beispiel in Frankreich kein Hobby von alten, weißen, bald sterbenden Männern ist, sondern dass die Nation darauf ihre Zukunft setzt, dann ist es für mich zwingend als Dokumentarfilmer mit jungen Nuklearphysikern zu drehen, die noch mindestens 30 Jahre im Beruf arbeiten. Da habe ich mir von allen, die ich kennengelernt habe, den sympathischsten ausgesucht. Ja, das ist der, den du gesehen hast. Und meiner Mutter, die als junge Frau in Brockdorf demonstrieren gegangen ist, da wurde Angst und Bange, als sie das gehört hat.
Man hat in diesem Film aber natürlich auch einen Blick für die Dimensionen und die sind auch erschreckend, weil wenn ich jetzt sage, es wird abgeschaltet nächstes Jahr, also dann sind wir durch, heißt das ja noch lange nicht, dass der Prozess zu Ende ist. Es geht im Prinzip um Millionen, von denen da gesprochen wird in deinem Film. Und ich denke mir, das ist ja natürlich dann auch ein entscheidendes Argument.
Naja, das ist das eine, dass wir die nächsten Jahrzehnte damit verbringen werden, Endlager zu suchen und irgendwann zu bauen und vielleicht mit der Einlagerung des Atommülls noch in diesem Jahrhundert zu beginnen. Da ist man sich nicht so sicher. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, was du mitbekommen hast, die EU-Kommission derzeit überprüft, ob Atomenergie in Europa nicht doch eine nachhaltige Form der Energieerzeugung ist im Rahmen des New Green Deals der Europäischen Union. Das heißt, wir wissen nicht, ob Ende des Jahres die EU allen Atomkraftwerken ein grünes Siegel verleiht und Investitionen in Kernenergie wieder als förderungswürdig gelten, was total absurd ist.
Aber damit sprichst du was ganz Wichtiges an in deinem Film, denn ich fand das auch für mich nochmal doch nachdenkenswert zu verstehen, da ist Deutschland dann irgendwie schon eine einsame Insel innerhalb von lauter Atomkraftwerksmächten und Nationen. Also wie sinnvoll ist überhaupt dieser Schritt, dann zu sagen, wir steigen alleine jetzt aus, denn ringsum, ich habe Frankreich erwähnt, man könnte andere Länder auch nennen, sieht es ganz anders aus.
Naja, es ist in Anführungsstrichen sind nur die Hälfte der EU-Staaten, die Kernkraftwerke betreiben. Darunter sind auch Länder wie Holland, die nur eins haben. Es sind 31 Staaten weltweit von bummelig 180 Staaten, die wir haben. Also die Kernenergie hatte ihre in Anführungsstrichen Blütephase vor Tschernobyl. Seitdem ist der Anteil an der weltweiten Stromproduktion kontinuierlich gesunken. Und die Kernenergie wird alle Hände voll zu tun haben, die Zahl ihrer 440 Reaktoren weltweit halbwegs stabil zu halten, weil in den nächsten 10, 15 Jahren viele von diesen viel zu alten Reaktoren vom Netz müssen. Und es ist viel zu teuer, viel zu langwierig, um neue Kernkraftwerke zu bauen.
Dann Carsten, noch eine letzte Frage. Ich habe schon gesagt, also für mich ist der Film, obwohl deine Haltung zur Atomenergie, glaube ich, gerade auch sehr deutlich geworden ist, jetzt keine reine Polemik. Du beschreibst ja auch den Wohlstand, der in die Gemeinden zum Beispiel hineinkam, wo Atomkraftwerke dann standen. All diese Dinge sind mit drin. Es ist auch die Geschichte der Kernenergie in deinem Film. Aber vielleicht kannst du auch nochmal deine Erzählhaltung beschreiben. Denn ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist ein visuell sehr anspruchsvoller Film. Also ein Film auch fürs Kino.
Also für mich ist Dokumentarfilm ein beobachtendes, beschreibendes Genre. Ein Dokumentarfilm hat keine ausgeprägte analytische Ebene. Der ist nicht objektiv. Ich gehe auch mit den Atomkraftbefürwortern, glaube ich, fair und transparent um, aber er ist total subjektiv. Ich glaube, wenn man den Film von Anfang bis Ende sieht, kann man sehen und ahnen, dass ich kein Freund der Atomenergie bin. Aber ich glaube daran, dass das Publikum auch in der Lage ist, auch ein paar Dinge im Kino selbst zu entscheiden. Das muss ich Ihnen nicht mit einem Text oder mit einem Aktivistenfilm vorschreiben, was Sie zu denken haben.
Also insofern ist der Film, finde ich, eine ideale Einladung zur Diskussion, ein Beitrag zum Diskurs, den man übrigens heute mit dir auch ganz persönlich führen kann in Berlin, denn du wirst zur 18 Uhr Vorstellung deines Films im FSK dabei sein. Der Film läuft jetzt also in den Kinos. Ein Film über die Atomkraft, über die Folgen, über die Beseitigung der Folgen. Der Film heißt Atomkraft Forever und darüber kann man jetzt lange nachdenken. Gedanken, ob das so ist. Bedanke mich sehr herzlich bei dem Regisseur dieses Films, bei Carsten Rau. Danke dir und einen schönen Abend heute in Berlin.
Ja, auch Knut. Tschüss.
Das Filmmagazin, natürlich fehlt Anke Lewicke auch in dieser Sendung nicht. Erstmal grüße ich Sie ganz herzlich. Hallo, hallo, liebe Anke.
Hallo, lieber Knuti.
Aber diesmal nicht in der vertrauten Funktion, also um einen neuen Film vorzustellen, sondern heute bist du als Kuratorin hier am Mikrofon. Freut mich ganz besonders, denn den ganzen Monat über, den Oktober, wird es im Kino Arsenal am Potsdamer Platz eine ganz große Werkschau geben des iranischen Regisseurs Abbas Kiarostami, den wir beide sehr verehren. Er ist 2016 gestorben. Er ist der wichtigste iranische Regisseur und er ist einer der wichtigsten Autorenfilmer überhaupt. Und wenn man sich mal ansieht, wer ihn alles so verehrt, Anke, ne? Quentin Tarantino, Jean-Luc Godard, Martin Scorsese hat mal gesagt, das sind im wahrsten Sinne Lichtblicke, diese Filme von Kiarostami. Also er ist auch hier kein Unbekannter. Wir kennen Filme wie Der Geschmack der Kirsche. Er hatte dafür die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Oder ein Film, den ich besonders schön finde, Wo ist das Haus meines Freundes? Anke, warum gerade jetzt diese große Retrospektive? Also der ganze Oktober ist ihm gewidmet.
Naja, es hat eigentlich einen technischen Grund, weil die Filme gerade alle aufwendig restauriert wurden, und zwar von der französischen Produktionsfirma MK2. Die haben auch die letzten Spielfilme von Kiarostami immer mitfinanziert und das ist wirklich ein ziemlicher Schatz, weil seine frühen und nicht so häufig gezeigten Filme mit dabei sind, die er eben vor der Islamischen Revolution in den 70er Jahren gedreht hat und die natürlich heute auch sehr aufschlussreiche Dokumente sind. Und bekannt wurde ja der Kiarostami 1989 beim Filmfestival in Locarno mit dem Film, den du eben erwähnt hast, Wo ist das Haus meines Freundes? Da folgt die Kamera ja einem Jungen, der entdeckt, dass er das Klassenheft seines Kameraden eingesteckt hat und der kann jetzt seine Hausaufgaben nicht machen. Deshalb will er ihm dieses Heft zurückbringen und er lebt im nächsten Dorf. Und ja, diese einfache Situation bringt ja eine unheimlich schöne Geste zum Vorschein, ein Akt der Solidarität, und der Junge muss sich auf seinem Wegen ständig gegen die Ignoranz der Erwachsenenwelt behaupten. Ja, und man kann auch sagen, dass in diesem Film die grundlegende Haltung von Kiarostamis Kino zum Ausdruck kommt, also im vermeintlich Einfachen das Universelle zu suchen. Und dieser Weltsicht begegnet man gerade auch in seinen frühen kurz- und mittellangen Filmen. Die hat er ja immer für Kanun gemacht, dessen Leiter er war. Das war das Tirana Institut für die intellektuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ja, und es ist dann so gewesen, dass man gerade in den frühen Filmen aus der Perspektive seiner jungen Protagonisten, den kann der iranische Alltag, ja, ich kann es nicht anders sagen, zum Actionfilm werden, zum Roadmovie, zum Melodram.
Anke, der Titel der Reihe ist ja Und das Leben geht weiter, hast du ja ausgesucht. So heißt auch einer seiner Filme. Also das ist dann wahrscheinlich schon irgendwie auch programmatisch für sein Gesamtwerk?
Ja, auf alle Fälle. Also dieser Film ist 1992 entstanden, kurz nach dem verheerenden Erdbeben im Nordwesten des Iran. Und Kiarostami schickt da ja einen Regisseur, sein alter Ego, dorthin, eben auf die Suche nach den beiden Jungs von aus Wo ist das Haus meines Freundes? Und hier begegnen wir schon direkt einer formalen Eigenart von Kiarostami. Er arbeitet ja immer wieder mit langen, in sich ruhenden Totalen, sodass das Leben einziehen kann. Und auch in diesem Katastrophengebiet trifft der Regisseur auf Menschen, die sich wieder ein Leben einrichten. Da sind junge Menschen, die gerade heiraten. Man baut eine Fernsehantenne für eine Fußballübertragung auf. Und immer wieder gibt es bei Kiarostami diese dialektische Bewegung, also im Geschmack der Kirsche sucht ja ein Intellektueller im Auto einen Menschen, der ihn nach seinem Selbstmord beerdigen soll. Und durch die Personen, die zu diesem Mann ins Auto steigen, lernt er wieder andere, neue, schöne und sinnliche Facetten des Lebens kennen. Und diese Bewegung zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch die Filme von Kiarostami. Und dadurch bekommen sie so etwas sehr Humanistisches. Und gleichzeitig greifen sie aber auch in den Dialogen die persische Tradition des Erzählens auf. Den Disput, die Rede und die Gegenrede.
Ich bekomme sofort wieder Lust, diese Filme zu sehen. Können wir jetzt zum Glück ja auch.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich war nur noch traurig. Und hier musste ich immer der fröhliche Trainer sein, immer der Vorbild, immer der der Allerwisser, Alleskenner.
Siehst du den Busnetz-Profil? Da batzen halt schon sehr nein.
Im Endeffekt habe ich immer gegen das gekämpft. Ich habe gekämpft, gekämpft, gekämpft. Ich habe das nicht haben wollen.
Von diesem Kampf erzählt der Film Trans I Got Life, ein sehr beglückender Film, weil er diese schwierigen Wege zeigt und weil er auch zeigt, wie diese Wege dann doch münden ins Glück, ins eigene Ich, das zu finden. Darum geht's in diesem Film. Ich habe gesprochen mit einem der Betroffenen, mit diesem sehr eindrucksvollen Eishockeyspieler, heute Trainer mit Punchy, haben Sie gerade auch gehört, und mit den Regisseurinnen des Werkes hören Sie gleich. Außerdem kommt hier auch noch ein anderer sehr renommierter Regisseur zu Wort. Wir hatten ja den schönen Mittwoch und zwar mit dem Film Schachnovelle, großer Favorit auch für den deutschen Filmpreis. Philipp Stölze kommt hier also auch zu Wort und wird uns erklären, wieso er und vor allem wie er dieses berühmte Werk von Stefan Zweig auf die große Leinwand gebracht hat. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt hier wieder in dem schönen Café Die 1, also im Hauptstadtstudio, verabredet mit Filmemacher und Macherinnen, rede über einen Film, der mich persönlich sehr berührt hat, obwohl ich glaubte inzwischen ziemlich viel darüber auch zu wissen, über Transmenschen, Transmänner, Transfrauen, einiges gelesen, kenne auch Leute inzwischen, also hatte so ein Gefühl, ich bin ganz gut im Bild, aber dieser Film hat mich auf eine ganz neue Weise mit diesen Schicksalen konfrontiert, hat mir die Menschen sehr, sehr nahe gebracht und auch diesen schwierigen Lebensweg beschrieben, ein Film mit dem schönen Titel Trans I Got Life, denn hier geht es ja wirklich um das Wiedergewinnen des eigenen Lebens von zwei sehr renommierten Filmemacherinnen, von Imogen Kimmel und von Doris Metzig. Herzlich Grüße, hallo, hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Und ich danke euch sehr, dass ihr einen euer wirklich strahlenden Mann hat, wirklich Star-Qualitäten, finde ich, Helden mitgebracht habt dieses Films. Also er ist sehr sportlich, wir erleben ihn auch sehr reflektiert über sein eigenes Leben. Grüße ganz herzlich, mit dem Spitznamen darf ich dich ansprechen, Punchy, hallo.
Hallo, guten Tag.
Also als Tscheche, aber du lebst in Salzburg.
Jetzt nicht mal, jetzt war ich in China und jetzt bin ich kurz in Tschechien wieder.
Aber lasst uns erstmal reden wirklich über euren Ansatz. Das sind ja mehrere Geschichten, die ihr erzählt von Transmännern und von Transfrauen, sind auch sehr unterschiedliche Geschichten. Und ich habe das Gefühl, nicht alle sind so auch strahlend wie die Geschichte von Punchy. Da gibt es einige sehr bedrückende und auch sehr tragisch. Ich wüsste gern, was war euer Ansatz? Wie habt ihr den Weg überhaupt zu den Transmännern und Frauen gefunden und dann einen Film drüber gemacht?
Wir haben gelernt, dass Transpersonen genauso vielfältig sind wie alle Menschen auf der Welt. Und es war uns ein großes Anliegen, die Vielfältigkeit zu zeigen. Und denn Trans gibt es überall auf der Welt. Es gibt es auch schon immer. Früher sind die Leute in die Psychiatrie gekommen, die Leute haben sich umgebracht. Und jetzt haben wir diesen Zugang über den Arzt gefunden. Das ist ja das Besondere an diesem Film. Denn das war überhaupt unser Einstieg. Wir, zwei Cis-Frauen, werden oft gefragt, wie kommt ihr überhaupt drauf? Und den haben wir zufällig kennengelernt und der war unser Door-Opener in die Transgender-Welt, sag ich jetzt mal.
Das ist der Dr. Jürgen Schaff, der wirklich einen großen Raum einnimmt und der, Doris, uns ja auch ganz genau erklärt, worum es geht. Also der Film hat einen hohen, ich sag mal, medizinischen Anteil. Also was die Operation betrifft, da zeigt ihr auch sehr deutlich im Prinzip, was passiert. Warum war euch das so wichtig, also diesen medizinischen Anteil so groß zu machen im Film, vielleicht größer, als er sonst in solchen Filmen ist?
Ja, uns ging es darum, also der Film erzählt auf zwei Ebenen. Die eine Perspektive sind die Trans-Männer und Frauen und ihre Biografien, ihre Emotionen, ihre ja, wahnsinnigen Mut, diesen Weg zu gehen. Und die zweite Perspektive, und dafür haben wir uns bewusst und sehr gezielt entschieden, ist quasi die körperliche Transformation als zentraler Teil des Transweges. Und wir haben gelernt, dass für Transmenschen in der Transition der Operationsraum quasi wie ein Kreissaal, also wo sie ihre zweite Geburt erleben. Und als wir die ersten Menschen sahen nach solchen Operationen, die strahlend im Bett liegen, glücklich sind, dass endlich ihrer Identität so einen großen Schritt näher gekommen sind, das waren eigentlich, motivierte uns, diesen, Sie sagten jetzt medizinischen Teil, aber diesen auch harten und radikalen Anteil des Transwegs sichtbar zu machen, weil das kennt man noch nicht und es wird ja vielfach so getan, als wäre das ein besserer Friseurbesuch. Da wollten wir auch doch ganz deutlich machen, dass dem nicht so ist und dass man sehr viel Kraft, Mut, so ähnlich wie Punchy hier, Weltmeister, dreifacher Weltmeister im Damen-Eishockey, braucht, um so einen Weg beschreiten zu können.
Punchy, du hast jetzt auch während von der Operation gesprochen, wurde so richtig gestrahlt. Also ist das für dich jetzt auch insgesamt eine positive Erinnerung? Also dieser wie ich mir vorstellen kann, auch schmerzensreiche, komplizierte Weg.
Also normalerweise geht man in Krankenhaus, weil man krank ist. Ja. Und wir sind gegangen in Krankenhaus, uns gut zu fühlen. Wir haben uns gefreut auf den Angriff. Es ist natürlich mit sehr viel Schmerzen und sehr viel Hintergedanken verbunden, ob alles gut gehen wird oder nicht. Aber es war ein positiver Blick in Leben. Man hat gelebt in der Zeit von einer Operation zu anderen und das Zeit dazwischen war einfach irgendwie es irgendwie fühlen und das war sehr positive Termin immer.
Ja. Jetzt sieht man im Film ja auch, dass du also als Sportlerin und dann Sportler wirklich unheimlich körperbewusst bist. Das ist ja ganz klar. Vielleicht am stärksten von allen Menschen, die wir kennen dann in diesem Film. Hat das auch nochmal was verändert vielleicht an diesem Prozess, dass du deinen Körper ja sowieso immer schon sehr genau beobachtest und irgendwie auch formst und das ja auch weiterhin tust?
Naja, es hat angefangen so, dass eigentlich man schaut sich nicht gerne in den Spiegel. Man sieht nicht das Bild, was man innen hat, was man fühlt. Und dann als Sportler arbeitet man drauf, dass es ein bisschen geändert ist. Und ich fühlte mich immer als ein Mann, aber das Körper passte nicht dazu. Also habe ich nicht nur aus sportlicher Sicht immer so gearbeitet und trainiert, aber auch, damit ich mich besser fühle. Und nach den Operationen, es war ein Licht, wie ich in dem Film sage, nach der ersten Operation, ich war um 5 cm größer. Ich bin aufgestanden nach der Brustoperation und ich habe gestrahlt, ich habe geweint von Freude. Nicht von den Schmerzen, die wahnsinnig schlimm waren, aber volle Freude und volle Glück, dass ich angekommen bin einfach.
Also ich sage, das ist eine sehr strahlende Erfahrung im Film, auch eine sehr ermutigende. Es gibt andere Geschichten, die sehr viel schmerzlicher sind und es hat oft gar nicht so sehr damit zu tun, was körperlich passiert, sondern wie die Umgebung reagiert, also wie die Familien reagieren, wie das Umfeld dann darauf antwortet.
Ja, wir haben ja 7 Transpersonen da drin, die alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Wir haben Verena, die kommt von einem 500-Seelendorf und wo sie gemobbt wurde, wo niemand mehr mit ihr gesprochen hat, wo sie jetzt kaum wieder hin, sie ist 5 Jahre nicht dort gewesen und ist mit uns zum ersten Mal wieder hingefahren. Dann haben wir natürlich Conny, die ehemalige Rallye-Fahrerin, die ist ähnlich sportlich wie Panchi, der hier neben mir sitzt. Und wir haben aber auch noch einen anderen Transmann, den Intellektuellen, unseren intellektuellen Busfahrer, der früher Musiker war. Nochmal, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege. Und auch unser Film zeigt zwar Operationen, aber auch nur, um zu sagen, was für ein existenzieller Schritt das ist. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, trans zu leben. Und das ist uns eigentlich das Allerwichtigste. Niemand muss Mann oder Frau werden, sondern wir versuchen, einen Film zu machen, damit jeder in sich selber spüren kann, was bin ich wirklich? Und dass er die Kraft findet, das zu leben. Und das Irre ist, wir sind ja gerade auf Kinotour und sind durch Deutschland gefahren, dass Leute im Kino waren, die nie was mit Trans zu tun hatten, die quasi durch Zufall kamen welche ins Kino und die waren genauso berührt und haben das Gefühl, und kamen hinterher und sagten, danke für den Film, ich glaube, auch ich muss mal in mich gehen und nochmal mein Leben neu in die Hand nehmen.
Ich bin hier verabredet mit Doris Metz und Imogen Kimmel. Die beiden Regisseurinnen haben den Film Trans I Got Life gemacht, unter anderem mit Panchi. Ihr nähert euch den Menschen auch mit großem Respekt und einer großen Liebe, aber man hat einfach einen großen Respekt davor, dass Menschen so eine Konsequenz ziehen. Und es ist übrigens, glaube ich, auch gar nicht unbedingt nur die Operation. Also man muss ja auch nicht alle Operationen machen. Man kann ja auch trotzdem trans leben. Ich finde eben diese Annäherung sehr feinfühlig und sehr einfühlsam. War das auch manchmal schwierig, weil du hast ja auch gesagt, nicht manche Menschen sind gemobbt worden. War das einfach, sie alle zum Sprechen zu bringen? Wie war der Prozess?
Ja, das ist natürlich ein langer Weg. Wir sind 5 Jahre jetzt an dem Projekt dran und die Annäherung an die Protagonisten war über einen Zeitraum, sagen wir mal, von fast einem Jahr mit vielen Gesprächen, bevor wir überhaupt die Kamera aufgebaut haben. Und das ist halt sehr wichtig, dass man das Vertrauen erwirbt. Und das Schöne war, als viele der Transmenschen, ich glaube, wir haben an die 100 in diesem langen Weg jetzt kennengelernt, dass wenn sie spüren, dass man Interesse hat, dass man sich damit beschäftigt, auch ernsthaft, und dann geht so eine Tür auf und dann fühlen sie sich gesehen und dann wird der Prozess irgendwann leicht, obwohl er Ausschläge hat. Transition ist sozusagen lebenslang und es ist eine Wellenbewegung und wir sind mit der Wellenbewegung oder haben gelernt, mit der Wellenbewegung mitzugehen und haben so quasi unsere eigene Transition gemeinsam mit unseren 7 Helden absolviert.
Und nach jedem Gespräch hatten wir das Gefühl, wir können wirklich was lernen für uns. Und das hat uns unendlich geöffnet. Und dadurch sind wir in diesen ja quasi intimen Dialog miteinander gekommen. Das war eine wunderbare Lebenserfahrung dann für alle auch.
Panji, ich habe auch vieles gelernt an dem Film. Ich sage ja, ich dachte, ich weiß eine Menge. Aber zum Beispiel ist mir nochmal klar geworden, dass dieser Prozess ja auch nicht abgeschlossen ist. Also Doris hat es auch gerade gesagt. Also man denkt Operation und jetzt ist alles gut. Es ist wirklich ein Prozess, der sehr, sehr lange geht, der vielleicht nie ganz aufhört. Wie ist das?
Ich denke, dass das viele nicht denken. Man denkt, ja, jetzt das Weg zu der Entscheidung ist hart und schwer. Dann kommt das Entscheidung und dann kommt ein Weg des Änderungen. Aber eigentlich, ich selber jetzt gemerkt habe, es wird nie Ende haben. Das wird bis Lebensende eigentlich uns begleiten. Und ich denke, dass das System, das gesellschaftliche System und auch medizinische und das psychiatrische muss sich mit diesem Thema auch ein bisschen mehr auseinanderzubringen, weil es gibt Betreuung vorher und während, aber was kommt danach? Und ich glaube, da ist so eine Lücke auch, mit der muss man sich beschäftigen. Ja.
Dann noch eine letzte Frage an euch alle drei. Also was war denn für euch im Prozess des Films vielleicht der wichtigste Schritt? Also du hast ja mitgemacht. Erstmal die Frage an dich nochmal, Panji. Warum hast du es überhaupt gemacht? Warum warst du bereit, auch uns doch sehr intim in dein Leben hineinschauen zu lassen?
Erstens, weil die zwei Damen sehr, sehr überzeugend waren in diesem Projekt und wenn wir gesprochen haben. Aber für mich die wichtigste Sache war, weil es sieht alles schön. Sportler müssen stark und schaffen es, viele Hürden zu überwinden. Aber es ist nicht immer so. Und ich habe gesehen, wir leben zwar im Jahr 2021, aber wir müssen alle immer kämpfen mit dem, um unseren Job, unsere Familien zu haben, unsere Freunde zu nicht verlieren und mit dem Mobbing auseinanderzusetzen. Und für mich war einfach wichtig, dass es eine Inspiration, einen Kick für die Menschheit, für die Gesellschaft ist, dieses Thema mit anderen Augen zu anschauen. Das sehen, dass wir stinknormale Menschen sind mit allen Problemen und Bedürfnissen. Und ich glaube, das war für mich ein Punkt.
Der wichtigste Schritt war zu verstehen, dass das Schwarz-Weiß-Denken, Mann, Frau, Tag, Nacht, nur ein komisches Konstrukt ist, um im Chaos der Welt zurechtzukommen. Und dass es eine unheimliche Erleichterung ist, wenn man die Zwischentöne lernen kann. Wenn Männer weiblicher sein dürfen, wenn Frauen männlicher sein dürfen, wir mehr wir selbst sein können. Und das haben die sieben vor uns hergetragen und wir konnten es pflücken wie reife Früchte vielleicht. Ja.
Für mich war eigentlich das Schönste, dass wir uns über diesen Prozess, über diese 5 Jahre, dass uns Transmenschen so ans Herz gewachsen sind, dass wir gar nicht mehr, dass die Geschlechtsidentität, ob Mann, ob Frau, ob genderfluid, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, sondern man sieht den Menschen. Unsere Hauptbotschaft ist ja einfach I'm human after all. Das ist dieser schöne Song von Rag & Bone Man, der das auf den Punkt bringt. Um das geht's. Es geht nicht. Diese Ausgrenzung, das Kästchen Mann oder Frau, das kann es nicht sein. Das beglückt mich sehr, dass wir hoffentlich mit dem Film ein Stück dazu beitragen können, dass auch Menschen drüber nachdenken und dass wir da uns als Gesellschaft nochmal neu befragen.
Und natürlich, das wollen wir am Schluss vielleicht nicht vergessen, neben allen Diskriminierungen und Mobbing, es sind ja auch Geschichten von schöner Solidarität, von Partnern und Partnerinnen zum Beispiel, die halten zu ihrem Freund, zu ihrem Mann oder ihrer Frau oder auch diese Toleranz in der Truppe, die inzwischen in der Bundeswehr doch auch entstanden ist. All diese Dinge werden ja miterzählt und das sind dann auch ermutigende Beispiele, finde ich, für das Leben von Transmenschen. Trans I Got Life, ein Film von Imogen Kimmel und Doris Metz, unter anderem mit Panji. Ich bedanke mich sehr herzlich, schön, dass ihr hier wart. Dankeschön.
Danke.
Danke sehr.
Dankeschön und wäre schön, wenn ihr ins Kino geht und den Film anschaut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, die berühmte Schachnovelle von Stefan Zweig, sein wohl berühmtestes Werk, verfilmt von einem Mann, der schon sehr erfolgreiche große Kinofilme in Deutschland gemacht hat, Medicus, nicht zu vergessen, das wunderbare Musical, ich war noch niemals in New York. Jetzt also hat er sich dieses sperrige, schwierige Werk hergenommen, das ja vor allem handelt von der Einsamkeit eines Bedrängten in der Nazizeit, von Verhören, von langer Isolationsfolter. Das ist ja im Grunde genommen, was die Figur erlebt. Oliver Masucci spielt das sehr eindrucksvoll verhört von Albrecht Schuch, einen Film von
an Philipp Stölzle, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke dafür, dass er hier nach der Premiere in Berlin an unserem schönen Mittwoch noch ein paar Minuten Zeit hat. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Philipp, mal wieder, wir haben schon oft gesprochen über deine Filme und hier hast du, glaube ich, was sehr Besonderes geschaffen, indem du wirklich ausführlich über diese Einsamkeit, über diese Angst, über das Alleinsein eines Mannes, was ja auch in der Novelle vorgegeben ist, was vielleicht auf den ersten Blick auch ziemlich unfilmisch ist. Also hast du da vielleicht auch gezögert, überlegt, ist das wirklich ein Filmstoff für mich?
Ja, ich meine, die Novelle ist erstmal nicht sonderlich filmisch, also ein tolles Stück Literatur, aber hat da so eine ganz klassische Novellenstruktur. Es gibt einen Erzähler, den wir überhaupt gar nicht kennenlernen, dann gibt es eine Schiffsreise und auf der Schiffsreise wird dann die Geschichte dieser furchtbaren Haft erzählt. Also es ist sehr, ich sag mal, den Sog, den du eigentlich für einen Kinofilm brauchst, hat die Geschichte erstmal nicht.
Was du getan hast, und ich glaube, damit wird es so filmisch, du hast diese Distanz, die ja in der Novelle da ist, durch einen Erzähler, der objektivierend das Ganze uns berichtet, aufgelöst, sodass wir hineinrutschen in die Paranoia, in die Angst, in die Auflösung dieses Mannes. Also du hast das sozusagen subjektiviert, auch durch die Kamera, durch die ganze Erzählweise?
Ja, ich könnte es gar nicht besser ausdrücken, als du das jetzt gemacht hast. Also das ist ein subjektiver Film. Wir gehen also mit der Hauptfigur, die dann eben inhaftiert wird und diese Isolationshaft erlebt und dort quasi eine unfassbare Entmenschlichung und geistige Erosion erlebt. Mit dem gehen wir wirklich ganz nah durch den Film und erleben das fast physisch mit. Ich wollte eigentlich, dass man, wenn man so eine furchtbare Geschichte erzählt, dass man daraus auch ein kathartisches Erlebnis macht. Also das ist ein Film, den man sich auch, den muss man wollen als Zuschauer und muss sich diesen starken, intensiven Gefühl noch aussetzen wollen.
Also auch die Auflösung dieser Grenzen von Realität und möglicherweise Wahnvorstellungen, all das verschwimmt ja in deinem Film, auch durch die Kamera, durch das Licht, durch diese nebulöse visuelle Gestaltungskraft, die du da hast. Und was ich genauso wichtig finde wie diese Verunsicherung des Zuschauers, ist aber auch, dass wir immer das Gefühl haben, dieser Mann bewahrt in irgendeiner Weise doch seine Würde. Was immer ihm auch geschieht, finde ich, er hat dieses Unverletzliche, von dem Anna Segers mal gesprochen hat, nicht, was tiefe Menschen ist.
Ja, das macht natürlich Hoffnung. Ich habe das Gefühl, dass wir eben trotz allem, was uns angetan wird, dann eben trotzdem noch Menschen bleiben und dass das Böse am Ende nicht uns ganz alles nehmen kann, das ist, glaube ich, eine versöhnliche Botschaft. Ob dem wirklich so ist, weiß ich nicht, kann man nur hoffen. Ich habe das Gefühl, das Kino ist aber ein guter Ort, um Hoffnung zu machen und ein Statement zu machen.
Eine ganz praktische Frage, ich kann selber überhaupt kein Schach, es liegt mir auch gar nicht, also ich habe es ein paar Mal versucht. Wie ist es bei dir und sind die Schachprozesse, die Spiele, die da ganz wichtig sind, ja, denn er lernt ja in der Einsamkeit Schach und das ist auch ein Rettungsanker für ihn, das ist auch ein Fluchtpunkt. Sind die eigentlich real? Also Schachkenner passen da wahrscheinlich auch gut auf, wenn sie den Film sehen.
Er ist unglaublich genau recherchiert. Also wir wollten uns auf keinen Fall die Blöße geben, dass die Schachkenner da drin sind und sagen mal, was für einen Schwachsinn macht er. Die ganzen Komparsen sind alles Vereinsspieler. Die ganzen Partien sind genauestens überprüft. Sind alles Meisterpartien, die man auch kennt. Also der Schachprofi kennt dann auch, die spielen jetzt diese Partie nach. Das ist, glaube ich, wichtig. Eben bei allen Dingen, auch wenn es um Musik, Orchestermusik gibt oder ums Springreiten. Also du willst immer das Sujet, was du machst, auch gut recherchieren und gut und akkurat darstellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Pflicht beim Filmemachen.
Der Film lebt natürlich auch sehr vom Duell dieser beiden Schauspieler, also Albrecht Schuch als der Nazi-Verhörer, sehr jovial, durchaus auch freundlich, manipulativ und auf der anderen Seite eben dieser Anwalt in Wien, der sein Geheimnis nicht preisgeben will. Wie habt ihr das auch aufgebaut? Also, dass die beiden ja beide doch so eine gewisse Ambivalenz haben. Es ist auch so im Schattenbereich, in dem die da verhandeln.
Wir wollten keinen Film machen, wo du einen bösen Menschen hast, der einen guten Menschen 1,5 Stunden lang zugrunde richtet. Das wäre, glaube ich, langweilig gewesen, sondern wir wollten ein Duell, was eben durchaus wendet hat und wo auch beide Figuren einem mit allen möglichen Schattierungen gegenüber treten. Und so haben wir auch den Häftling Dr. Bartok so gestaltet, dass du das Gefühl hast, ja, der hat auch so ein bisschen Dreck am Stecken. Heute würde man sagen, er vergräbt so Geld von reichen Leuten auf den Cayman Islands, also so ein bisschen unsympathisch. Er vergräbt das Geld vom österreichischen Adel auf Schweizer Nummernkonten. Und erst in dieser Wahnsinns-Passionsgeschichte, dieser Leidensgeschichte, kommt er einem so langsam näher. Bei dem Nazi ist es so, dass der ihm eigentlich mental seinem eigenen Häftling ein bisschen unterlegen ist. Also der kämpft eigentlich um diesen starkköpfigen und ihm eigentlich viel zu festen Mann überhaupt beizukommen und beißt sich eigentlich ein bisschen die Zähne aus an ihm. Und dann gibt es natürlich auch noch die Wendung, dass er dieses Schachbuch findet, der Häftling, und dadurch eigentlich so wie so eine innere Stärke gewinnt, was der andere, der Verhörer, der Gestapo-Mann erstmal gar nicht weiß. Also es bleibt spannend eigentlich über diese ganzen 1,5 Stunden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, für uns ein Riesenthema beim Drehbuchentwickeln gewesen. Das ist auch, dass du eben da was gestaltest, was dich als Zuschauer bei der Stange hält und wo du eben nicht so genau weißt, wie geht's eigentlich aus.
Eine letzte Frage noch. Der Film beschwört ja auch sehr bewusst die Welt von gestern, wie das berühmte Erinnerungsbuch auch heißt, und Stefan Zweig. Also auch ein untergegangenes Österreich, wie eine bestimmte Lebensart. Aber ich finde, gleichzeitig zeigt auch sehr bewusst, sie ist auch untergegangen, weil die Menschen die Warnungen nicht gehört haben, weil sie die Zeichen nicht gesehen haben. Also es geht auch so, um so eine gewisse Blindheit.
Absolut. Es zeigt natürlich, wie dünn die Schicht von Zivilisation eigentlich ist und wie gleich drunter Gemeinheit und die Fähigkeit zum Mord lauert und wie schnell so eine Gesellschaft kippen kann. Das ist natürlich hier an dem alten Österreich, diesem jetzt verkleinerten Weltreich, besonders schön zu sehen. Die sind fast wie so selbstvergessen, tanzen sie noch Walzer und haben das Gefühl, der Pöbel aus dem Ruhrgebiet kann ihnen nichts. Und Stunden später sind die Deutschen da und die ganze Gesellschaft ist eine andere. Und plötzlich hast du Diktatur und Verfolgung und Schlachthaus und Leute werden auf der Straße totgeschlagen. Und das geht also rasend schnell. Und ich glaube, das ist fürs Heute uns schon erzählt, dass wir eben wach sein müssen. Und das ist eben uns das, was wir an Freiheit und europäischer Lebensart so haben, was uns so selbstverständlich erscheint, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern das ist was ist, was man bewahren muss. Und die Gesellschaft muss gucken, dass sie aufrecht bleibt.
Philipp Stölzel hat die Schachnovelle von Stefan Zweig verfilmt als sehr starkes, sehr intensives, sehr heutiges Stück, das aber eben auch viel erzählt von der Fantasiewelt eines Menschen, der in der größten Bedrängnis sich zurückzieht in sein eigenes Ich. Und das spielt Oliver Masucci ganz großartig. 7 Nominierungen für den Deutschen Filmpreis. Dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Radio 1 Kino in der Kulturbrauerei. Philipp Stölzel.
Dankeschön. Und
dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin auf Radio 1. Dann sehr bald nachzuhören, auch auf unserer Seite radio1.de. Die gesamte Sendung, alle Beiträge. Und nach den 14 Uhr Nachrichten geht es hier weiter mit Kerstin Hermes und Andreas Ulrich mit der Arena Liga Live. Unter anderem mit Union gegen Bielefeld und mit dem Spiel von Hertha BSC auswärts bei RB Leipzig. In diesem Sinne, gute Unterhaltung mit Fußball und Musik gleich hier auf Radio 1. Machen Sie es gut. Tschüss.